Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Als 1989 die Berliner Mauer fiel, saß die Schweiz verblüfft vor dem Fernseher. Damit hatte niemand gerechnet. Der Basler Historiker Mario König erinnert sich.
Ich habe den Mauerfall verschlafen, wie so viele, und erst am nächsten Morgen in den Nachrichten davon gehört. Allerdings hat man ja schon seit Monaten mitbekommen, dass in Osteuropa ein großer Umbruch in Gang gekommen war. Der Mauerfall war vielleicht der symbolische Höhepunkt, der am deutlichsten sichtbar gemacht hat, dass die Trennung Europas und die Teilung Deutschlands plötzlich wieder neu zur Disposition stand. Von daher war auch sofort klar, dass es wirklich um ein welthistorisches Ereignis ging, dass hier die Folgewirkungen des Zweiten Weltkriegs ja plötzlich wieder zur Diskussion standen und das scheinbar Festgemauerte wieder in Bewegung kam.
Der sogenannte Eiserne Vorhang, der den Osten vom Westen trennte, hatte schon vor dem November 1989 das eine oder andere Loch bekommen. Unter der letzten sowjetischen Führung unter Michail Gorbatschow konnten die Medien Ende der 1980er Jahre erstmals frei berichten. In Polen fiel das kommunistische Machtmonopol im April. Das Regime gestand damals der Opposition zu, das Land zu demokratisieren. Und da war schließlich Ungarn, das im September seine bisher streng bewachte Westgrenze für DDR-Flüchtlinge öffnete. Auch bei uns gab es Ende der 1980er Jahre Anzeichen, dass die festgefügte politische Ordnung porös wurde und zu bröckeln begann. So kam die bisher staatstragende freisinnige Partei, die FDP, ins Schleudern, als ihre erste und bis heute letzte Bundesrätin Elisabeth Kopp im Dezember 1988 ihren Rücktritt bekannt geben musste. Der Historiker Mario König dazu.
Sie war verheiratet mit dem bekannten Wirtschaftsanwalt Hans Kopp. Einige hatten schon bei der Wahl von Frau Kopp die Frage aufgeworfen, ob hier nicht mögliche Interessenkonflikte liegen könnten. Das ist tatsächlich geschehen im Herbst 1988, als Frau Kopp erfuhr, dass die Bundesanwaltschaft gegen eine Firma ermittelte wegen Verdachts der Geldwäscherei, deren Verwaltungsrat ihr Mann angehörte. Sie hat dann über eine Mitarbeiterin ihrem Mann sofort Bescheid gegeben. Das wäre soweit alles noch gut gegangen, wenn sie sofort den Gesamtbundesrat darüber orientiert hätte und gesagt hätte, sie trete ab sofort in Ausstand in dieser Angelegenheit und bitte einen Kollegen, diese Sache weiter zu übernehmen, weil sie sei aus begreiflichen Gründen befangen. Das hat sie nicht gemacht. Sie hat geschwiegen. Und das war ihr entscheidender politischer Fehler. Es wurde dann in den nachfolgenden Wochen Stück für Stück doch bekannt, was gelaufen war. Sie hat immer nur das zugegeben, was am Tag vorher schon in der Zeitung gestanden war, und darüber kam sie dann im Februar zu Fall.
Das Vertrauen in die politische Elite wurde erschüttert. Der Politologe Wolf Linder sagte 1989 in einer Diskussionsrunde im Schweizer Radio, dass dieses Debakel mehr als ein persönlicher Betriebsunfall ausmache. Es zeige vielmehr die große Schwäche des politischen Systems der Schweiz.
Der Fall Kopp zeigt ungesunde Verflechtungen zwischen privaten und öffentlichen Interessen. Das ist das Problem unserer Politik ganz generell, wo wir, glaube ich, müssen diskutieren, dass wir ja in der Schweiz in einer ganz engen Verflechtung von Wirtschaft, Staat, Gesellschaft leben, immer von Verflechtung leben und nie von Trennungen reden. Und das müssten wir, glaube ich, heute machen.
Die Justizministerin hatte sich gerechtfertigt, dass sie weder rechtlich noch moralisch eine Schuld treffe. Ein Teil der Bevölkerung hatte Verständnis dafür, dass sie als Frau ihren Ehemann vor einer drohenden Gefahr gewarnt hatte. Für kritische Köpfe dagegen, wie etwa den Basler Philosophen Hans Sahner, war der Fall klar, wie er in einer Radiosendung zu bedenken gab.
Ein Komet, wo eine, sagen Sie jetzt in einem Bild, ein Schweif von Korruption hinten nachher zieht, das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Darum scheint mir, das ist weder ein rechtliches Problem, noch ist es Frauen-Männer-Problem, also ein geschlechtsspezifisches Problem, sondern letztlich ist es ein politisches Problem mit der Fragestellung, was erwartet das Volk von seinen Repräsentanten. Wenn man also etwas möchte ändern, müsste man sozusagen durch Aufklärung im Volk etwas ändern.
Es kamen grundsätzliche Fragen auf. Wie will das Volk im Parlament und im Bundesrat vertreten sein? Und was hat das Volk zu sagen? Der Politologe Wolf Linder vertrat damals die Ansicht, dem Volk werde etwas vorgemacht.
Politiker, das ist wie ein Jassspiel, oder? Sie haben Karten und es gehört zum Spiel, dass sie ihre Karten nicht alle aufdecken. Und wenn sie das Rose 6 spielen, müssen sie nicht sagen, sie haben auch noch den Bauer. Also es gehört damit eigentlich einen taktischen Umgang mit Wort. Im Jassspiel meinen wir alle immer Jassen. Aber was das Problem ist, ist, dass das Volk glaubt, Politiker jassen. Und dabei gibt es noch ganz andere Spiele unter dem Tisch, wo Päckchen durchgeschoben werden. Also die Doppelbödigkeit von Spiel, dass es mehrere Spiele gibt in dieser Politik, also die nicht öffentlich sind, also die jetzt nur plötzlich auskommen, als etwas, wo man nicht glaubt hat, dass das möglich ist. Das ist das, was irgendwo der Erschütterung ist doch von den Leuten.
Ein Spiel, in dem die Politik im Dienst der Wirtschaft und ihrer Klientel stehe.
Es hat ja in den letzten Jahren einen ganzen Haufen Ereignisse gegeben, nicht nur beim Bund, sondern auch in Kantonen und in Gemeinden, wo gerade auch Milizpolitiker beispielsweise ertappt worden sind, die ganz ähnlichen Sachen, dass sie einfach gewirtschaftet haben als Politiker in den Sack hinein oder in den Sack von ihren Freunden. Und jetzt müssen wir doch alle sehen, lange haben wir das immer als etwas Normales und als etwas, das allen dient, angeschaut. Und jetzt sieht man plötzlich, man wird kritisch, man sieht, dass da Klüngelwirtschaft besteht, die eigentlich nicht sein sollte, dass die Verflechtungen auch negative Aspekte, negative Auswirkungen haben.
So wurde damals der Ruf laut, Wirtschaft und Politik zu entflechten. Was wurde daraus? Der Historiker Mario König.
Tatsächlich hat bezüglich der Interessenbindungen von Parlamentariern inzwischen eine Lösung stattgefunden. Es gibt ein Parlamentsgesetz, das die Parlamentarier zur Offenlegung ihrer Interessenbindungen führt. Nach wie vor ungeklärt ist die Finanzierung der Parteien. Hier gibt es starke Widerstände. Erst recht die Finanzierung von Abstimmungskämpfen, was wichtiger wäre als die Finanzierung der Parteien. Hier herrscht nach wie vor die totale Intransparenz.
Als im letzten Herbst, fast 20 Jahre nach dem Mauerfall, auch die Wall Street bedenklich ins Wanken kam, wurde die Abhängigkeit der Politik von der Wirtschaft in der Schweiz erneut offensichtlich. Der Staat musste einer Großbank, die UBS, retten.
Der Finanzplatz und die Politik, der Finanzplatz und der Bundesrat. Hier sind die Beziehungen und Verbindungen ganz eng und zwar seit eh und je, schon in der Zwischenkriegszeit, in der ganzen Nachkriegszeit, immer gibt es Personen im Bundesrat, die dem Finanzplatz sehr nahe stehen, bevor sie in ihr Amt gewählt werden und danach dann auch wieder. Man sieht das am Beispiel von Altbundesrat Villiger, der jetzt den Verwaltungsrat der UBS präsidiert.
Doch blicken wir wieder zurück. Nach dem spektakulären Rücktritt der ersten Schweizer Bundesrätin Anfang 1989 kamen noch weitere Erschütterungen der helvetischen Politlandschaft dazu. Das eidgenössische Militärdepartement wollte im gleichen Jahr mit der sogenannten Diamantfeier, 50 Jahre nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs, die Männer ehren, die damals im Aktivdienst waren. Die geplanten Festlichkeiten führten aber zu Protest. Viele Autoren, Historikerinnen und Journalisten fragten sich, wie ein Land, das vom Krieg weitgehend verschont geblieben war, ausgerechnet das Jahr 1939, das Jahr des Kriegsbeginns, zum Ausgangspunkt einer Feier nehmen konnte. So gab der Basler Schriftsteller Guido Bachmann, der 2003 gestorben ist, 1989 im Schweizer Radio zu bedenken:
Diese Schweizer Offiziere, dekorierte Gralshüter eines geschichtlichen Phantoms, sind Fälscher. Die Schweiz, behaupten sie, habe man deswegen nicht angegriffen, weil sie so gut gerüstet gewesen und der eidgenössische Wehrwille ohnehin gefürchtet sei. Das ist ins Reich der Fabel zu verweisen. Die Schweiz wurde aus kühlem Kalkül heraus nicht angegriffen. Es wäre wirtschaftlich und strategisch nicht relevant gewesen. Zudem war die Schweiz, das spricht für sie, was aus begreiflichen Gründen abgestritten wird, dem deutschen Geheimdienst aber bekannt war, höchst ungenügend gerüstet.
Das Bild einer starken Schweizer Armee sei ein Mythos gewesen.
Bei Kriegsausbruch nämlich, den man nun treu eidgenössisch feiern will, hatte die Schweiz nicht einmal einen Operationsplan für ihre Milizarmee, von der viele Bürger nichts mehr wissen wollen. Würde also deshalb diese geplante Erinnerungsschmiere mit 57 vaterländischen Veranstaltungen durchgeführt, damit sie unterm unsäglichen Codewort Diamant die Fronten zwischen Armeegegnern und Befürwortern verhärte? Unser Parlament müsste für das theaterfreudige EMD 6,5 Millionen Franken locker machen. Ein gigantisches Boulevardtheater, für wahr, wenn man bedenkt, dass vor 50 Jahren für nur knapp eine Woche Sanitätsmaterial bereitgestellt war. Die Aktivdienstler, die nun geehrt werden sollen, wären bei einem Angriff schlicht verblutet. Ein Hohn, dass so etwas gefeiert werden soll.
Das Bild einer Schweizer Armee, die über alle Zweifel erhaben war, bekam Risse. Und da war weiter die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee, die mit einer Initiative die Armee abschaffen wollte. Die Abstimmung sollte Ende November 1989 stattfinden. Der damalige Mitinitiant und heutige SP-Nationalrat Andreas Gross meinte in einer Radiodiskussion:
Nach dem Zweiten Weltkrieg, würde ich sagen, war die Armee jahrzehntelang ein Tabu. Die grundsätzliche Frage, ob es sinnvoll sei, eine zu haben, die wurde tabuisiert, weil Hans Anna gesagt, die Armee ein Symbol einer nationalen Lebenslüge war. Die Armee suggeriert, die Unversehrtheit vom Krieg sei ihr zu verdanken gewesen. Sie behauptete das. Und wenn jemand die Existenzberechtigung in den 50er, 60er Jahren in Frage stellt, dann ritzte er an dieser Lebenslüge. Und weil man ein schlechtes Gewissen hatte, auch wie man aus dem Zweiten Weltkrieg herausgekommen ist, war man nicht offen genug, auf diese Frage einzutreten.
Auch der Autor Max Frisch mischte sich in die tagespolitische Diskussion ein. Er veröffentlichte ein Büchlein mit dem Titel »Schweiz ohne Armee – ein Palaver«. Es enthielt einen Dialog zwischen einem Jungen und seinem Großvater, der im Aktivdienst gewesen war. Die Erstauflage war in kurzer Zeit ausverkauft. Im Oktober 1989 kam das Stück im Zürcher Schauspielhaus auf die Bühne. Max Frisch wurde angegriffen wie noch nie. Der damalige freisinnige Altbundesrat Rudolf Friedrich meinte, das Stück sei ein wortreiches, aber seichtes Geplauder, polemisch und primitiv. Ein alter, müder und resignierter Max Frisch habe sich vor einen fremden Karren spannen lassen. Aus einem großen Geist sei ein kleiner geworden. Max Frisch sei nicht faktisch, aber geistig erledigt. Zu dieser Beurteilung sagt der Historiker Mario König:
Es sind eben genau die Gegensätze, die hier aufeinanderprallen, die damals noch sehr akut und lebendig waren. Die Ansicht von Bundesrat Friedrich ist überhaupt nichts Besonderes, das entsprach dem Courant normal. Was besonders ist, sind diese kritischen Stimmen, die waren in diesem Jahr ungewöhnlich laut und vernehmbar, vernehmbarer als irgendwann davor. Es hatte sie immer gegeben nach dem Krieg, es hatte immer Minderheitsansichten gegeben, die ein ganz anderes Bild vom Zweiten Weltkrieg, von der Rolle der Armee, von wirtschaftlichen Zusammenhängen hatten. Aber diese Stimmen waren immer untergegangen und an den Rand gedrückt worden. 1989 wurden sie unüberhörbar. Und das ist das eigentlich Neue und Spezielle an der Situation dieses Jahres.
Bei der Abstimmung dann über eine Schweiz ohne Armee Ende November 1989 kam es zu einer Überraschung.
Das Resultat war an sich ja sensationell. Mehr als ein Drittel hatte diese Schweizer Armee, ohne die man sich das Land doch gar nicht vorstellen konnte, abgelehnt. Das hängt natürlich eng mit der Situation des Jahres zusammen und mit dem Umstand, dass der Kalte Krieg in Europa, die Konfrontation von Ost und West, nun sichtbar zu Ende gegangen war. Es gab überhaupt keine feindliche Bedrohung mehr in diesem Sinn, die schon seitdem Gorbatschow in der Sowjetunion das Ruder übernommen hatte. Seit 1986 war mehr und mehr klar geworden, dass diese große militärische Konfrontation in Europa ihrem Ende zugehen würde. Es war ein markanter Denkzettel, der zeigte, dass in der Schweiz sehr wohl wahrgenommen und begriffen wurde, was hier in Europa für ein Umbruch stattfand.
Vor diesem neuen Hintergrund hatte die Armee einen Teil ihrer Legitimation verloren. In den nächsten Jahren wuchs die Einsicht, dass ihr Auftrag neu bedacht werden musste. Außerdem wurde klar, dass sich die Schweiz im neu entstehenden Europa erst einmal positionieren musste.
Die Schweiz ist sehr viel stärker in die internationale, in die Weltordnung integriert worden. Sie hat sich viel stärker in das zusammenwachsende Europa integriert. Und dieses Zusammenwachsen hat ja auch wieder durch 1989 einen ganz starken Impuls bekommen. Das wurde ja wesentlich vertieft. Im Moment, als die deutsche Spaltung aufgehoben wurde, war klar, dass man einen Schritt vorwärts machen wollte und musste. überall in Europa bestand immer noch die stille Sorge, dass dieses wiedervereinigte Deutschland, dieser 80-Millionen-Koloss, vielleicht doch wieder Vormachtbestrebungen verfolgen könnte. So hat man die Integration vertieft, um Deutschland einzubinden.
Dies sagt der Historiker Mario König. Sie hören die Sendung Kontext, in der wir fragen, welche Mauern hierzulande im Umfeld von 1989 fielen. Der Zusammenbruch der einzelnen Ostblockstaaten wurde von der Schweiz mit einer gewissen Genugtuung wahrgenommen. So begrüßte der Bundesrat offiziell den Sturz des rumänischen Staatspräsidenten Nicolae Ceausescu. Der damalige Chefredaktor von Schweizer Radio DRS, Margot Ferber, befragte in den Weihnachtstagen 1989 den CVP-Bundesrat Arnold Koller dazu. Ausschnitt aus der damaligen Radiosendung Kopf der Woche.
Er hat auch portionsschlechtes Gewissen mit der Rolle gespielt. Immerhin, es ist erst 4 Jahre her, wo ein Bundesrat und dem Herrn Ceausescu seinen Besuch abgestattet hat, der Bundesrat Aubert damals in Rumänien.
Wissen Sie, Herr Welber, nachher ist man immer gescheiter. Und die Schweiz hat sich ja da ähnlich verhalten wie auch andere westeuropäische und westliche Staaten. Heute muss ich vielleicht feststellen, dass man im Westen das Moment, dass Rumänien eine andere Aussenpolitik geführt hat als einziger Staat in dem hermetischen Ostblock, dass man das vielleicht ein bisschen zu viel honoriert hat.
Bundesrat Arnold Koller, der 1990 Bundespräsident wurde, äußerte sich selbstkritisch zur Vergangenheit und optimistisch in Bezug auf die Rolle der Schweiz in Europa.
Ich bin überzeugt, dass unser Land in die europäische Integration auch sehr, sehr positives Gedankengut einbringen kann. Zum Beispiel das föderalistische Gedankengut. Gerade heute, wo sich Europa neu formiert, kann man sich ein künftiges Europa eigentlich nur als föderalistischer Staat vorstellen. Und ich glaube, man sollte eben da auch im Hinblick auf die Zukunft Gestaltungsmöglichkeiten sehen, ohne uns selber als Kleinstaat zu überschätzen.
Die Schweiz als Modell für Europa. Eine Hoffnung, die sich zerschlagen sollte, sagt der Historiker Mario König.
Ja, das konnte nicht funktionieren, das kam auch viel zu schnell und unterschied sich viel zu stark von dem, was man der schweizerischen Öffentlichkeit über Jahrzehnte erzählt hatte. Das Abseitsstehen, die stolze, immerwährende Neutralität, dass die Schweiz sich nicht in fremde Händel einmischen kann, dass sie überhaupt wenig zu tun hat mit diesem ganzen europäischen Prozess, der eine Sache der anderen war. Das kam zu plötzlich, nun so plötzlich den Hebel herumwerfen und das Gegenteil von dem erzählen, was man vorher immer gesagt hat, das konnte nicht funktionieren. Man hat das dann an der Abstimmung über den europäischen Wirtschaftsraum Ende 1992 gesehen, die mit einem Nein ausging.
Zunächst waren es ohnehin innenpolitische Probleme, die die Traktantenliste bestimmten. Ein weiteres Jubiläum stand an. Die Schweiz wollte 1991 ihr angenommenes Entstehungsjahr 1291 feiern. Und schon wieder gab es Protest.
Die 700-Jahr-Feier zeigt eben, dass es ein Hin und Her gab zwischen dem Wunsch, sich nun vermehrt Europa anzuschließen und wieder die Eigenständigkeit zu zelebrieren. Die 700-Jahr-Feier war auch genau aus diesem Grund umstritten. Es gab Stimmen, die sagten, hier wird uns genau wieder die Lebenslüge vorgegaukelt, die wir jetzt so lang schon und immer wieder hören. Das stimmt ganz einfach nicht. Die moderne Schweiz stammt 1848 und nicht von 1291. Solche Dinge in Erinnerung zu rufen, das hat natürlich Debatten entfacht, die in diesem Jahr besonders lebhaft waren. Die alten Geschichten blieben nicht mehr unwidersprochen, sondern lösten vermehrt Widerspruch aus.
Zusätzlich belastet wurde die Innenpolitik im Vorfeld dieses Jubiläums, als die Fischen-Affäre aufflog.
Die Fischen-Affäre flog unter merkwürdigen Umständen auf, eine Folge des Rücktritts von Bundesrätin Kopp. Es hatte eine parlamentarische Untersuchungskommission gegeben, die eingesetzt worden war, um die näheren Umstände des Rücktritts zu klären. Und diese Untersuchungskommission stieß von sich aus auf die enormen Dateien der Bundesanwaltschaft, die dort über Jahrzehnte angelegt worden waren. Genau genommen wusste man schon eine Weile oder man ahnte davon, dass es diese Dateien geben würde. Die Geschäftsprüfungskommission des Parlaments hatte sich schon im Vorjahr damit befasst. Plötzlich stand diese Zahl im Raum. 900.000 Dateien über Personen und Organisationen waren angelegt worden.
Ein erheblicher Teil der Bevölkerung in der Schweiz war von den Behörden jahrzehntelang bespitzelt worden. Viele der Betroffenen waren bestürzt, als sie ihre Fische schließlich in den Händen hielten. Der Journalist Peter Hirsch, alias Peter Surava, nahm in einer Radiosendung 1993 zu seiner Fischierung Stellung. Er hatte während des Zweiten Weltkriegs die kritische Wochenzeitung Nation geleitet und sich damit einen Namen gemacht, die Kriegsgräuel beim Namen zu nennen.
Natürlich war ich frech, aber ich wollte auch nicht höflich sein. Ich wollte sagen, das und das ist passiert. Also wenn man Frauen und Kinder in die Kirche sperrt und sie vernagelt und dann die Kirche anzündet und die, die rauskommen, erschießt, dann habe ich es eben so gesagt. Bei den anderen ist das eben nicht gestanden.
Der Leitgedanke, Fakten zu veröffentlichen, die andere Medien zurückhielten, und die direkte Sprache hatten die Auflage der Nation auf 115.000 Exemplare steigen lassen. Als Peter Hirsch seine Fische eingesehen hatte, erinnerte er sich daran, dass seine Briefe hin und wieder geöffnet und seine Telefongespräche abgehört worden waren. Er war geschockt, welche Verdächtigungen ihm gegenüber bestanden hatten.
Diese Meldung, ich sei in Pilsen gewesen, ich hätte dort Russen getroffen, ich hätte größere Geldbeträge bekommen, hätte diese Geldbeträge in die Schweiz gebracht, das steht auf dem Karteiblatt.
Und dies sei von A bis Z gelogen gewesen, betonte er. Im Dossier weiter hinten stand zwar, dass sich der Verdacht nicht habe erhärten lassen. Dennoch hat ihn die jahrzehntelange Fischierung stark belastet.
Und mit so etwas kann man natürlich einen Menschen sehr schwer treffen. Also das ist eine ganz schlimme Sache, die hat mir auch sehr, sehr zugesetzt.
Auch der Herausgeber der kritischen Zeitschrift Neutralität, Paul Ignaz Vogel, wurde in den 1970er Jahren von den Bundesbehörden ausspioniert. In seinem Blatt schrieben kritische Intellektuelle und Schriftsteller über das Verhältnis von Ost und West, die Abrüstung, die Jurafrage, über die Landesverteidigung und die Dienstverweigerung. Von Max Frisch über Matthias Dickelmann bis hin zum Philosophen Arnold Kühnsli, alle erhoben hier ihre Stimme. Als die Fischen-Affäre Anfang der 1990er Jahre aufflog, erinnerte sich Paul Ignaz Vogel an die dauernde Angst, in der er und seine Mitstreiter gelebt hatten.
Ich habe immer damit gerechnet, dass mal die Polizei einmarschiert. Diese Vermutung ist nach der Eröffnung meiner Fische nicht falsch gewesen. Es lag damals wirklich alles drin. Mhm. Es war Krieg. Kalter Krieg war Krieg. Man fühlte sich schwach und verängstigt. Und man wusste natürlich immer, dass man observiert wurde. Und man wusste immer, dass das alles notiert wurde. Aber in welchem Ausmaß und durch wen, hat mich dann nachher schon erschreckt, als ich es auf der Fische gesehen habe. Aha. Es waren mehrere Polizeidienste, mehrere eidgenössische Funktionen beteiligt. Die Sicherheits- und Kriminalpolizeien von Basel-Stadt, von Bern, Kanton, von Zürich, wo ich auch verkehrte, das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement durch das Generalsekretariat und so weiter, durch Heer und Haus, der militärische Nachrichtendienst. Es waren mindestens 5 bis 10 Nachrichtendienste hinter mir her und haben mich Tag für Tag observiert. Und natürlich auch meine Freunde, meine Freundinnen.
Dass die Fischen-Affäre aufgedeckt wurde, hatte einiges bewirkt, ist der Historiker Mario König nachträglich überzeugt.
Nun war der Kalte Krieg zu Ende. Was vorher ein offenes Geheimnis gewesen war, wurde nun plötzlich ein öffentlicher Skandal. Diese Skandalisierung der Affäre, das ist das eigentlich Neue. Das war auch nötig. Es brauchte die Kraft dieser Skandalisierung, um die verschlossenen Türen aufzusprengen und diese riesigen Aktenberge in die Öffentlichkeit zu tragen. Nun bestand plötzlich die Möglichkeit, seine persönliche Fische anzufordern und sich das per Post zustellen zu lassen. Ich habe das auch getan. Man bekam dann die Fotokopien mit den eingeschwärzten Stellen. Inzwischen liegen diese Akten im Schweizerischen Bundesarchiv und sind auf begründeten Antrag von Historikerinnen und Historikern einsehbar. Das ist ein großer Gewinn für die Forschung und ein großer Gewinn für mehr Ehrlichkeit in der Politik.
Mehr Ehrlichkeit in der Politik. Dies war nach 1989 in der Schweiz eine neue, starke Forderung. Von den Politikerinnen und Politikern wurde erwartet, dass sie ihre wirtschaftlichen Interessen in Zukunft offenlegen. Von den kalten Kriegern wurde erwartet, dass sie ihre alten Feindbilder begraben. Und von der Schweiz wurde nun auch erwartet, dass sie endlich ihre eigene Geschichte kritisch angeht. So mussten die Banken in den 1990er Jahren unter internationalem Druck die nachrichtenlosen Vermögen aufspüren und die Nation musste ihr Verhalten während des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs untersuchen. Manches festgefügte Gedankengebäude brach so im Gefolge von 1989 zusammen. Kann man vor diesem Hintergrund von einem helvetischen Mauerfall sprechen? Dazu noch einmal der Historiker Mario König.
Es gab keine große Umwälzung. Es ist auch nicht, wie zum Beispiel in Italien, das ganze Parteiensystem zusammengebrochen. Im Gegenteil, die politischen Kräfteverhältnisse blieben verhältnismäßig stabil, mit einer Ausnahme allerdings, dass es von rechts eine große nationale Sammelpartei, eine nationalkonservative Sammelpartei gab, die SVP, die zur stärksten aller Parteien aufstieg und den anderen bürgerlichen Parteien in erheblichem Maß Stimmen abgenommen hat. Da ist also doch eine politische Verschiebung, eine Polarisierung eingetreten. Andererseits hat so etwas wie eine Öffnung stattgefunden. Die Schweiz ist inzwischen Mitglied der UNO geworden. Das ist ein Gewinn. Genauso vollzieht sich eine stillschweigende Integration in Europa. Die bilateralen Abkommen, die jüngsten Volksabstimmungen zeugen davon, dass sich hier doch immer wieder Mehrheiten finden. Formelles Mitwirken, sich dem Vereinigten Europa wirklich anschließen, das ist nach wie vor nicht möglich. Das ist immer noch blockiert.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.